Ich will mir noch hier, warte, so eine Super Saiyajin Frisur machen für euch, damit ihr meine wahre Göttlichkeit auch sehen könnt.
Wow, Orti. Mit der Frise könntest du locker in so einem Teenie-Movie mitspielen.
Ich kann dabei Harry Potter mitspielen.
Oh Gott.
Wow.
Mit Hermine. Der Götterkomplex-Podcast, eure regelmäßige Ladung Sci-Fi, Geschichten und Raumfahrt. Tag zusammen, Niklas hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Götterkomplex-Storytellings. Und das wird eine richtig heiße Folge, denn mir ist richtig warm. Nichtsdestotrotz möchte ich auch meine lieben Mitgötter begrüßen. Und sagen wir es mal so, selbst wenn es jetzt gerade nicht so unsäglich heiß in meiner Bude wäre, würde ich bei seinem Anblick absolut dahin schmelzen. Hallo Orti.
Schönen guten Tag an alle da draußen. Ich glaube, so schnell bist du in deiner Begrüßung noch nie durchgeritten, ne? Also das war schon... Nee, ich freue mich auf die Folge, ich freue mich da zu sein, ich freue mich auf euch und auf die Community und ja, hoffe, das wird eine schöne Nummer heute.
Das denke ich auch. Und auch der andere Gott ist dabei und der ist nicht minder glühend, wie unsere Sonne strahlt er mich gerade an. Hallo Philipp.
Es ist heiß hier in Köln und heiß hier vor meinem Mikrofon. Nein, es hat tatsächlich wirklich gefühlte 45 Grad mit 95% Luftfeuchtigkeit und ich freue mich einfach auf diese Folge mit euch, ganz ehrlich.
Es wird auf jeden Fall spannend, denn der Götterkomplex beschäftigt sich in der Rubrik Storytelling mit euren Geschichten, mit unseren Geschichten, mit den Stories, die von euch kommen, die von uns kommen. Wir stellen sie hier vor und diskutieren und reden dann eben über diese Stories. Und uns hat eine ganz besondere Geschichte ja erreicht, aber eine Geschichte nicht wirklich. Das ist eher so wie so ein Zeitstrahl.
Ja, ich würde sagen, es ist sogar ein Zeitstrahl, der sich sehr wahrscheinlich, das werden wir gleich hören, auf jeden Fall auch in unseren bereits entwickelten Zeitstrahl einfügen kann. Vielleicht müsste man hier oder da noch ein paar Referenzen ziehen, dass das so dann wirklich so im letzten Detail passt. Aber ich glaube, dass das schon ganz gut passt. Dass, ja, wir fanden den Zeitstrahl auf jeden Fall wirklich sehr hörenswert. Und deswegen haben wir ihn mit aufgenommen und würden ihn heute einmal besprechen und euch da draußen natürlich zeigen.
Jetzt kommt ein Zeitstrahl von unserem Hörer Theomer.
Nova Kosmogenese, ein Zeitstrahl von Theomer. 2073. Der katholische Priester Francisco Xavier Almeida entwickelt seine Lehre der Nova Kosmogenese, basierend auf den Ideen von Teilhard de Chardin. Die Vision, dass der Mensch die Verantwortung trägt, das Leben und die Evolution über den Planeten hinauszutragen, findet in Brasilien starken Anklang, insbesondere angesichts der ökologischen Zerstörung und der sozialen Ungleichheit. Almeida ergänzt die Kosmogenese Teilhards dahingehend, dass es dem Menschen aufgrund der zunehmenden Umweltzerstörung und des grassierenden Artensterbens in seiner brasilianischen Heimat zufalle, nicht nur das Leben selbst zu bewahren, sondern seine Entwicklung auch aktiv zu befördern und zu verbreiten, um die Fortführung der Kosmogenese zu gewährleisten und über den Planeten hinaus zu ermöglichen. Almeidas Ideen fallen gerade in Brasilien zu diesem Zeitpunkt auf fruchtbaren Boden. Die ungehemmte Abholzung der vergangenen Jahrzehnte, die Anpflanzung von Monokulturen und intensive Viehhaltung haben das Land zusammen mit ungehemmtem Bergbau zwar reich gemacht, aber die soziale Spaltung in einem ungeahnten Ausmaß vorangetrieben. 1% superreicher Industrieller steht eine überwiegende Mehrheit verarmter Bauern und Arbeiter gegenüber, die die Wohlstandstheologie der Evangelikalen zunehmend als zynische Farce empfinden und sich anderen Glaubensrichtungen zuwenden. Almeidas Betonung des Umwelt- und Artenschutzes, seine wohltätige Arbeit in den Favelas und seine immer lauter werdende Kritik an den Mächtigen faszinieren und begeistern die Menschen und immer mehr schließen sich ihm an. 2075. Die katholische Kirche lehnt Almeidas Lehre ab und verbietet seine Bücher. Dies führt zu einer Spaltung und immer mehr Menschen schließen sich der neuen Bewegung an, die sich auf Umwelt- und Artenschutz konzentriert. 2083. Die Almedisten trennen sich endgültig von der römisch-katholischen Kirche und gründen die kosmogenisch-katholische Kirche, KKK, unter Almeidas Führung in Corumbá. 2084 bis 2090. Die KKK wächst rasant und zieht Anhänger aus der ganzen Welt an, insbesondere aus der indigenen Bevölkerung Südamerikas sowie Umweltschützern weltweit. Die Kirche etabliert sich als eine mächtige religiöse Bewegung mit großen Missionen in Amerika und Afrika. 2091. Francisco Xavier Almeida stirbt. Sein Nachfolger wird Paulo Henrique Oliveira, der Almeidas Ideen weiterführt. Almeidas Hauptwerk, das Teilhard-Evangelium, wird posthum veröffentlicht und weltweit millionenfach gelesen. 2097. Der Pantanal-Zwischenfall. Ein Bombenanschlag auf die Firmenzentrale von Puro Campo durch Ökoterroristen der Gruppe Fogo Verde markiert den Beginn einer Reihe von Anschlägen gegen Unternehmen und Politiker in Brasilien. Dies führt zu einem Klima der Angst und Repression. 2098. In einem Rückfall in dunkelste Zeiten der Militärdiktatur des vergangenen Jahrhunderts ziehen wieder Todesschwadronen durch die Favelas der Millionenstädte Brasiliens. Das Kriegsrecht wird verhängt und in dem Bestreben, Fogo Verde auszulöschen, kommt es zu zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen mit kriminellen Banden und Aufständischen. Was als begrenzte Polizeiaktion geplant war, nimmt bald bürgerkriegsähnliche Ausmaße an. Die Zahl der Toten geht rasch in die Tausende. 2000 bis 2114. Um die Gewalt in den Städten einzudämmen, kooperiert die Regierung mit der KKK, die dadurch zunehmend politischen Einfluss gewinnt. Mit Hilfe von religiöser Propaganda und staatlicher Gewalt wird der Aufstand schrittweise befriedet. Gleichzeitig verschärfen sich die Spannungen mit Argentinien, da die KKK dort an Einfluss gewinnt. 2114. Nach der offiziellen Niederlage von Fogo Verde löst General Soares die Militärregierung auf und bildet ein Kabinett der nationalen Erneuerung mit sich an der Spitze. Würdenträger der KKK spielen in der neuen Regierung eine zentrale Rolle. Soares verkündet eine Reihe von Gesetzen, die den Einfluss der KKK weiter stärken, Schutzzölle einführen und Umweltschutzprogramme fördern. 2116. Obwohl die Maßnahmen der Regierung vordergründig erfolgreich sind, Hightech-Industrien ins Land gelockt werden und die Erfolge im Umweltschutz unbestreitbar sind, häuft Brasilien ein immer größeres staatliches Defizit an. Gleichzeitig wachsen die Spannungen mit Argentinien immer weiter und es kommt zu ersten Grenzzwischenfällen. 2117. In einer Rede vor der UN-Vollversammlung verkündet Präsident Soares, dass nach China, den USA, der EU und Indien nun auch Brasilien Anspruch auf eine dauerhafte Mondkolonie erhebt. In seiner vielbeachteten Rede entwirft er eine Roadmap, die letztendlich zum Bau einer Raumstation führt, die mehreren tausend Bewohnern Platz bieten soll. Noch während seiner Rede brechen Unruhen in Buenos Aires aus, in denen Anhänger der KKK das Parlament stürmen und die Absetzung der Regierung und Neuwahlen fordern. Als das argentinische Militär zum Sturm auf das besetzte Parlament ansetzt, desertieren überraschend hohe Angehörige der Generalität und erklären der zerstörerischen und verbrecherischen Umweltpolitik Argentiniens nicht länger dienen zu können. Während einer Fernsehansprache zieht der Verteidigungsminister vor laufenden Kameras seine Uniformjacke aus und legt demonstrativ den Habit eines Mönches der KKK an. Das weitgehend führerlose Militär verharrt in einer abwartenden Haltung, während das Parlament weiter besetzt bleibt. Nach wochenlangen Verhandlungen akzeptieren die Aufständischen den Generaloberen Lucas Mendes der KKK als Vermittler und Schlichter, der daraufhin nach Buenos Aires reist und sich in die Gewalt der Aufständischen begibt. Tage später stimmen sie einer Übergangsregierung unter Präsident Soares zu, der Argentinien bis zu den Neuwahlen regieren soll. Ein Wahltermin wird nicht festgelegt. 2118. Brasilien beginnt mit dem Ausbau des Raketenstartplatzes Alcantara zu einem modernen Weltraumbahnhof. Erste Sondierungsmissionen zum Mond starten. 2119. Tod von General Soares. Nach einer kurzen Krankheit stirbt General Soares unerwartet an einem Herzinfarkt. Sein Tod löst nationale Trauer aus und er wird als Vater der neuen Union verehrt. Seine Nachfolgerin wird Catarina Valdés, eine glühende Anhängerin der kosmogenisch-katholischen Kirche. Valdés führt Soares ambitionierte Pläne weiter, besonders die Weltraumprojekte. 2120. Das erste brasilianische Raumschiff landet erfolgreich auf dem Mond und legt den Grundstein für die Bergbausiedlung Cabral. 2121. Die große Reformation. Innerhalb der KKK formiert sich eine radikalere Bewegung, die Ordem da Nova Cruz, Orden des Neuen Kreuzes. Dieser militante Flügel drängt darauf, die kosmogenische Lehre nicht nur friedlich zu verbreiten, sondern auch missionarisch und, wenn nötig, mit Gewalt. Mitglieder der Ordem werden als Cruzados bekannt und übernehmen immer mehr Verantwortung in der Union, insbesondere in Fragen der inneren Sicherheit und Außenpolitik. Es kommt zu intensiven Missionierungsversuchen, vor allem in Nachbarstaaten, die noch nicht Teil der Union sind. 2122. Brasilien und Argentinien bilden die Südamerikanische Union, SAU. Paraguay tritt nach einer Volksabstimmung bei.
Mit diesem wirklich epischen Werk, mit diesem wirklich epischen Zeitstrahl kommen wir jetzt auch schon zu einer wirklich hoffentlich sehr dynamischen Diskussion über das, was wir gerade gehört haben. Es ist wirklich ein dickes Brett gewesen, das wir hier gerade gebohrt haben, beziehungsweise das Theomer, unser Zuhörer, hier uns zugesendet hat. Es hört sich so unfassbar beängstigend vertraut an, was dort erzählt wird. Man hat immer so das Gefühl, ich habe diese Geschichte schon mal irgendwo gehört, jetzt unabhängig von diesem religiösen Aspekt, ist das, was wir dort hören, ja irgendwie schon längst verwoben in der Geschichte unseres Planeten. Südamerika und Unruhen, Militärdiktaturen und so weiter, das klingt fürchterlich vertraut.
Ja, das ist, also ich erstmal, wie gesagt, das ist erstmal ein ganz schönes Brett, ne? Also Hut ab vor dem Detailreichtum und von der Analyse im Prinzip, wie so Gesellschaftsstrukturen und religiöse Strukturen und Weltpolitik so aufeinanderprallen. Das ist ja so krass beschrieben und hergeleitet. Und genau wie du sagst, ne, irgendwie hat man das Gefühl, das könnte genau so passiert sein. Das ist halt total nahbar und total nachvollziehbar. Und ich finde das, also, ne, ich bin immer noch total geflasht, immer wenn ich das höre. Ich habe den Zeitstrahl jetzt schon zwei, drei Mal auch in der Vorbereitung gehört, aber von dem Detailreichtum bin ich immer wieder total überwältigt und finde es dann schön, wenn man irgendwie überlegt, okay, wie fängt so ein kleiner, so eine Flamme an, ne? Durch welche Bewegung wird das weitergeführt und am Ende landen dann Raketen auf dem Mond oder gründen eine Mondkolonie und das Ganze geht von Brasilien aus, ne? Total verrückt. Vielen Dank, Theomer, für diese Reise.
Total. Ich glaube, die Faszination hier an dem Text oder an dem Zeitstrahl von Theomer finde ich zum einen wirklich in diesem Detailreichtum, also angefangen von den einzelnen Gesetzen, die es da gibt für diese Religion, zu dieser Neuschaffung einer ganzen Kirche, aber auch Thematisierung eben der real existierenden Umweltproblematiken und das einfach mal weitergedacht. Also da stecken auch so viel Dinge drin in so einem Detailreichtum. Ich glaube, um sich dem zu nähern, müssen wir vielleicht sogar auch ein bisschen mal einzeln irgendwie da durchgehen, um das so ein bisschen im ganzen Ausmaß irgendwie zu erfassen. Bevor wir das tun, wollte ich aber auch nochmal sagen, dass ich das auch ganz fantastisch finde, dass hier eben mal so ein Zeitstrahl eben aus der Sicht eines ganz anderen Teiles unserer Welt erzählt wird. Nicht immer irgendwie Amerika macht dies oder weil wir nun mal in Europa macht jenes, sondern wirklich ein ganz anderer Teil der Welt, nämlich Südamerika. Und das, finde ich, macht für mich auch nochmal diesen besonderen Reiz hier aus an dem Stück.
Absolut.
Und darüber hinaus ja auch nicht nur ein Teil der sozusagen nicht in Amerika oder in diesem popkulturellen Verständnis, was wir alle immer um die Ohren geklatscht bekommen, spielt, sondern auch etwas, womit wir eigentlich, glaube ich, gar nicht gerechnet haben. Nämlich, der spielt jetzt primär nicht im Weltraum. Es geht nicht um Weltraumschlachten oder um irgendwelche Superkonzerne und irgendwelche Generäle im Weltraum, sondern es ist ja eine klassische Geschichte, wie religiöse Vorstellungen in der Gesellschaft halt aufeinanderprallen und wie sie sich entwickeln und wodurch sie sich entwickeln können und welche Strömungen dafür nötig sind. Und das ist auch so etwas, wo ich denke, wow, cool, ne? Dafür ist auch Platz in diesem Götterkomplex-Universum. Und ich glaube, niemand von uns hätte auch damit gerechnet, dass wir mit so einem Zeitstrahl konfrontiert werden, ne? Weil man immer ganz klassisch denkt, ja, jetzt geht's um Raumschiffe oder sonst etwas.
Ja.
Dahingehend finde ich, ist das auch nochmal besonders spannend, und ich glaube auch, obwohl Philipp jetzt gesagt hat, dass wir da nochmal im Detail schauen müssen, das sicherlich, aber ich glaube, dadurch, dass der eben mit so eine gesellschaftliche Strömung in der frühen Zeit der Erde quasi im Sinne jetzt unserer Geschichte erzählt, kriegen wir den, glaube ich, ganz gut unter.
Ja, kriegen wir auch. Ich habe gerade tatsächlich, habe ich mir erlaubt, während wir es hörten, habe ich nochmal auf unserem Zeitstrahl, denn unser Wiki ist ja letzte Woche live gegangen, und da habe ich nämlich nochmal geblättert und habe gesehen, dass genau, wo er diese Spannung beschreibt, die da zwischen Brasilien und Argentinien irgendwie sind, oder generell diese Spannung auch mit diesem Fogo Verde, was ja scheinbar eine Art terroristische Vereinigung oder so etwas ist, das muss ungefähr zum Zeitraum, in einem Zeitraum sein, wo wir bei unserem Zeitstrahl auch irgendwie gesagt haben, dass es gesellschaftliche Spannungen generell gibt. Also es ist wesentlich globaler, nicht so im Detail, aber genau das könnte ja gemeint sein mit gesellschaftlichen Spannungen.
Und das ist ein Element dieser ganzen Geschichte. Das ist eine Umbruchphase, die nun mal auch Platz lässt für Erklärung. Und Theomer hat eine solche Erklärung geliefert für einen Teil der Welt. Was mich hier besonders fasziniert, was ich auch als jemand, der gerne so etwas konsumiert, total fesselt, ist, ich weiß, dass das eine Geschichte ist, die zu etwas Größerem hinführt, und sollten wir uns mal irgendwann über ein brasilianisches oder südamerikanisches Weltenschiff unterhalten, dann kennen wir jetzt den Ursprung. Und zwar sehr detailliert. Das macht wirklich Spaß, und was mich persönlich als jemand, der sich eh gerne mit dem Thema Philosophie und Religion auseinandersetzt, ja auch bewegt, ist das, was Orti gerade auch schon angesprochen hat, dieses Kollidieren von realen Umständen, von Nöten, wahrgenommenen Nöten der Menschen in Zusammenhang mit einer sich entwickelnden Glaubensströmung, können zu vielen Dingen führen. Und das Coole hier an dieser Entwicklung der Nova-Kosmogenese ist ja eigentlich, dass sie weder gut noch schlecht ist, sondern sie führt in beide Richtungen zu Konflikten, aber auch zu Befriedungen und zu einem Progress. Und das finde ich sehr geil, weil das so menschlich ist. Denn wir wissen ja nun mal auch, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, was auch Elemente, die sich von der Kirche abgespalten haben, aber auch die Kirche selbst, für Zusammenhalt und aber auch für Unruhen gesorgt hat. Auch gerade in diesem Teil der Welt. Das ist ja der klassische Wachstumsmarkt der katholischen Kirche beispielsweise. Das ist ja Südamerika, Afrika und Asien. Und da diese Geschichte anzusetzen, finde ich eine geniale Idee, muss ich wirklich sagen.
Voll. Was mich in dem Zusammenhang auch total getriggert hat, ich hatte mir das jetzt gerade auch nochmal aufgeschrieben, diese Wohlstandsreligion, ne, dass er sozusagen beschreibt, da gibt es die, ne, es gibt die Spaltung zwischen, ne, irgendwie Industriellen und irgendwelchen krassen Supermächten, und halt die katholische Religion oder die christliche Religion ist sowas so ein bisschen so dargestellt als Wohlstandsreligion, und die anderen kommen daher und sagen, ne, genau das, was du gerade angesprochen hast, unsere Sorgen, Nöte, Ängste, die sind aber von dem Großteil der Bevölkerung real, und da kommt jemand, der ein Feuer entfacht, und daraus entstehen dann diese Unruhen, und das finde ich halt eben super plausibel auch hergeleitet, und finde es eh spannend, grundsätzlich zu überlegen, ne, jetzt sag mal nochmal so ein bisschen ins Westliche übertragen, bei uns wird es ja
sag ich mal, steht die Kirche ja auch nicht mehr so hoch im Kurs, wie das früher mal selbstverständlich war. Und was gibt einem Identität? Und ich merke jetzt, dass es so viele Strömungen gibt wie ne, Selbstoptimierung, Umweltbewusstsein, ne, dass man viel mehr sagt, okay, ich bin jetzt gar nicht mehr unbedingt in der Kirche oder ich bin sogar ausgetreten, aber ich mache mir mehr Gedanken darum, wie es mit unserem Planeten weitergeht. Und das sind ja so Strömungen, die in dieser Geschichte ja halt eben auch total Anklang finden, durch einen religiösen Aspekt. Und ich könnte mir schon auch selbst im Westen vorstellen, dass vielleicht viele Leute sagen, ey, davon bin ich angetan. Ne? Das ist irgendwie etwas anderes. Das geht jetzt gegen dieses urangezogene, katholische Spießertum. Und das ist eine neue Glaubensrichtung, die mich fesselt. Und diese Bewegung, die konnte ich halt eben sehr gut nachvollziehen, vor allem in den Ländern, in denen natürlich diese Ausbeutung noch viel krass erlebbarer gemacht wird, als wir das jetzt kennen.
Ja, ich finde, hier steckt auch noch so viel mehr auch in dieser Theorie drin als eine reine Neuerschaffung einer Religion. Denn diese Religion entsteht eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich aus einer fundamentalen Turbokapitalismus-Kritik. Ne? Also er sagt ja ganz klar, was du eben angesprochen hast, Orti. Er sagt ganz klar, die Wohlstandstheologie der Evangelikalen, also das heißt ja nichts anderes genau. Wie... Du musst hart genug arbeiten und dann wirst du belohnt werden und wirst dadurch dann reich. Aber du musst eben hart genug arbeiten. Und arbeitest du nicht hart genug, wirst du auch nicht reich. Und das ist interessanterweise ja das Narrativ, was es auch in unsere Kulturbreiten und unsere Breitengraden geschafft hat. Also wir sehen ja ständig einen Verfall von Gewerkschaften. Wir sehen einen Verfall von Menschen, die sich zusammentun und gegen diese Kumulation von Kapital einfach mal dagegen vorgehen. Das ist einfach eine sehr große Akzeptanz auch in unserer Gesellschaft geworden. Und dazu eben kombiniert, ne, mit dem, wir entziehen dann den Ärmsten noch die Lebensgrundlagen, nämlich durch eine massive Umweltzerstörung. Das ist also eine Religion, ja, aber irgendwo ja praktisch eine Art gesellschaftliche neue Theorie, hätte ich fast gesagt, oder?
Wobei das auch nur zu einem gewissen Maße stimmt, denn er spricht hier von einer kosmogenisch-katholischen Kirche. Das heißt, sie orientiert sich nach wie vor an den Glaubensprinzipien, die bereits da und bekannt sind, und denkt sie aber in eine andere Richtung. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus der Adlerperspektive betrachtet und sich einfach nur den Mechanismus anschaut, eine Religion wird auch dafür benutzt, um eine neue Identität zu schaffen und der sich viele Menschen auch aufgehoben fühlen, unter der es dann wieder eine Bewegung gibt, die weltlich ist, dann fallen mir zum Beispiel Beispiele ein wie der Iran. Ich meine, ne, um jetzt mal Volker Pispers zu zitieren, wie viel Not muss ein Mensch haben, dass er sich hinter einen religiösen Führer versammelt, wie damals Ayatollah Khomeini, den sie da vorgestellt haben, um den Schah abzusetzen, der ja im Nachhinein ein Regime implementiert hat, das auch sehr menschenfeindlich ist. Also diese Kosmogenese hätte auch total nach hinten losgehen können. Und das darf man halt auch nicht vergessen. In diesem Fall ist es nicht ganz der Fall, sondern es eint mehrere Länder im Nachhinein und sorgt dafür, dass Südamerika im Zentrum zu einer Gesellschaft wird, die auch Raumfahrt gestalten kann und die für sich selbst einen neuen Weg beschreitet.
Niklas, da sprichst du ja gerade einen richtig krass spannenden Punkt an, einmal übergeordnet von der Geschichte, ne, was das Thema Religion und die Macht von Religion angeht, ne, oder Gesellschaftsströmung, und das schreit ja schon so ein bisschen auch nach dem Thema, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, so dieses Thema Religion, religiöse Strömung auch in Science Fiction. Ich hatte gerade so auch hier, ne, weil du gesagt hast, das kann ja auch total schlecht sein, ne? Und jetzt hatte ich gerade schon wieder Dune im Kopf, ne, mit ne, wo man erst sagt, hey, da kommt unser Heiland, da kommt unsere Himmelsfigur, und auf einmal stürzt sie, diese Himmelsfigur, die ganze Galaxie in einen Glaubenskrieg, und Milliarden Menschen sterben aufgrund von diesem Gottglauben. Das ist, also ich finde das jetzt, der Theo mir gibt so diesen Anstoß oder das Gedankenspiel, schaut mal, wie mächtig solche Strömungen sein können, was daraus entstehen kann. Aber so übergeordnet ist das natürlich auch sehr, sehr spannend mit dem Thema Religion und gesellschaftlichen Entwicklungen und deren Machtgefüge wirklich zu spielen. Ne? Ist natürlich absolut ein Thema für vielleicht jetzt kommende Folgen, ne? Aber das kam mir gerade so durch den Kopf.
Lieben gerne. Also ich glaube, darum müssen wir uns definitiv kümmern, denn Fakt ist, Religionen haben das Menschsein immer bestimmt. Religionen glauben, das Vermuten vom Meer hinter der Welt, Transzendenz, und das dürfen wir auch nicht ignorieren. Hier ist es ja nun mal so, dass diese Religion, die jetzt hier entsteht, eine weltliche Bewegung darstellt, unter der sich viele auch mehr vorstellen können als nur glauben. Es ist sinngebend und verleitet auch zum Handeln. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Hier geht es gut. Was hier aber auch erzählt wird, und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, das ist eine zutiefst menschliche Entwicklung, die, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, die wir ja schon kennen. Mhm. Ja, das sind Strömungen, die man vorher nicht so vorhergesehen hat, und auf einmal entsteht in der Mitte eines südamerikanischen Kontinents eine neue Supermacht. Ja, mit der man vorher nicht gerechnet hat, und auf einmal ist sie da. Auch der Teil der Geschichte, der fasziniert mich echt wahnsinnig, muss ich sagen.
Absolut. Wo du gerade sagtest, Niklas, dass es hätte auch nach hinten losgehen können. Ich weiß gar nicht, wie ich zum Beispiel die Gesetze der kosmogenetischen oder kosmogenesischen Regierung werten soll. Also zum einen haben wir ja so etwas wie, ich will jetzt nicht sagen, wirklich eine Theokratie, die entsteht, aber zumindest nimmt dann die Kirche doch sehr, sehr starken Einfluss auch auf die Geschicke des Staates Brasilien und schafft es ja sogar, Gesetze umzusetzen, die so den Titel tragen, Gesetz zur Wahrung der staatlichen Souveränität, Gesetz zur Stärkung der nationalen Moral, Gesetz zur Wahrung der staatlichen Einheit und die Kosmogenese-Gesetze. Na klar, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie das im Detail irgendwie ausgearbeitet ist, aber die Frage stellt sich schon, inwieweit das, also ich wäre einfach vorsichtig zu sagen, das ist komplett positiv konnotiert. Ich glaube, es ist einfach, wie es ist, und es ist neutral zu betrachten, ne?
Das denke ich auch. Es erinnert mich so ein bisschen auch an die Geschichte des ersten christlichen Kaisers im Römischen Reich, der ja quasi zweckgebunden das Kreuz vor seinem Herr hertrug, weil er wusste, dass ein Großteil seiner Staatsleute und Soldaten mittlerweile auch diesem christlichen Glauben angehört haben. Und ja. Auch ein schlauer Führer oder ein schlauer Anführer wird natürlich sehen, okay, der Großteil der Leute, über die ich regieren möchte, versammeln sich unter einem Banner, ja. Also drehe ich mich um und reite dem voraus.
So habe ich aber auch viele Aspekte hier in dem Zeitstrahl auch interpretiert, ne? Dass das jetzt nicht so, das ist ja das Schöne daran, das ist ja nicht so hergeleitet, so Bums, und die Mehrheit war jetzt dafür und dann gab es diese Kirche und fertig aus, sondern hier ist ja richtig viel mit Bürgerkrieg und dem Verlangen wieder nach Frieden und so weiter und so fort, und natürlich werden da die regierenden Mitglieder gesagt haben, scheiße, diese Macht ist so groß geworden, ich muss jetzt hier ein bisschen zu Kreuze kriechen, ne? Und mich anpassen, und dadurch hast du dann wieder eine gesellschaftliche Akzeptanz im ersten Schritt, und dann wird sie noch größer und noch größer. Und ich fände es super spannend, dieses Gedankenspiel zu sagen, ne? Weil du sagst, ey, da etabliert sich auf einmal eine Supermacht, und dieser Glaube an die Kosmogenese und solchen Sachen, und da reite ich heute so ein bisschen drauf rum, was macht das auch mit den Leuten im Westen, ne? Die sagen, hey, ne? Die jetzt kommt auf einmal vielleicht eine religiöse Identität, mit der sich vielleicht viele Leute wieder identifizieren können und sagen, ne, katholische Kirche oder sonst, das brauche ich nicht, aber das ist ein neuer Weg, weil das ist ja auch so die Frage, wo steuern wir gerade hin, ne, in Europa oder in Deutschland, wenn so eine Säule wie die Kirche, die vielleicht einem früher auch viel spirituellen Halt gegeben hat, jetzt schon von vielen Leuten, und das meine ich komplett wertfrei, das ist immer klar bei solchen Diskussionen, ne, wir reden absolut hier nicht über den Sinn und Zweck oder Unsinn von Kirche, sondern das sind ja jetzt einfach nur Dinge, die man beobachten kann, dass viele Leute eben nicht mehr klassisch ganz normal in die Kirche gehen oder sonst etwas, und dass das natürlich auch etwas mit der Gesellschaft macht. Und wenn dann so eine Strömung kommt und eine neue Religion, die dann auch so eine Macht hat, finde ich super spannend. Es ist natürlich ja auch noch offen, wo der Theo mehr mit seinem Zeitstrahl letzten Endes hin möchte. Aber auch das sind so Auswirkungen, wo ich denke, das kann man natürlich noch viel weiter denken.
Ich habe gerade mal kurz wirklich in unserem Wikipedia nachgeschaut, und er sagt ja, dass eben, er hat ja den Zustand beschrieben, eben dieser krassen Ausbeutung, dieser 5% der Industriellen halten halt irgendwie, wenn nicht 95% des der Geldsummen, des Vermögens des Landes. Und interessanterweise schreiben wir in unserem Zeitstrahl 2105, die ersten erfolgreichen kolonialen Siedlungen auf dem Mars und an Asteroiden werden gegründet, der Abbau von Mineralien und Metallen aus Asteroiden beginnt, was zu einer weiteren Monopolisierung durch bestimmte Unternehmen führt. Mhm. Wir haben das Ganze überschrieben mit Weiterentwicklung und gesellschaftliche Spannung. Also ich glaube, wenn man das in diesem globalen Kontext sieht, im globalen Kontext des Götterkomplex-Universums, wo wir gerade dabei sind, diese Industrialisierung des Weltraums voranzutreiben, trifft diese Nova-Kosmogenese eben nicht nur in Südamerika auf scheinbar fruchtbarem Boden, sondern wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Raumstationen, die, ich sag mal, infiziert werden, bekehrt werden mit dieser neuen Religion, sich abwenden von Monopolisten, die sie beliefern und eben ihr eigenes Ding machen. Also ich finde schon, dass das sogar wirklich Potenzial hat, wirklich einen Impact auf die gesamte Geschichte, auch auf den gesamten Zeitstrahl letztlich zu geben.
Ja, könnte voll, also passt voll gut, ne, gerade durch, ich meine, jetzt muss man auch drüber sprechen, ne, wir haben alle das Zeitalter Internet, Informationsflut und wenn die das jetzt geschickt machen und überall quasi die Nova Kosmogenese verteilen und das ganz viel auf den Kolonien, auf dem Mars oder sonst wie das dann anfängt, ne, wir werden hier unterdrückt, à la Alien, hier Weyland Yutani Industries, ne, die drücken uns hier die Hungerlöhne rein und wir machen hier eigentlich alles kaputt und wir wollen das gar nicht, wir wollen eigentlich nur friedlich, vermeintlich friedlich, ne? aber wir möchten uns hier nicht unterdrücken lassen, ist das total spannend, weil wir auch immer gesagt haben, dass die Kolonien irgendwann auch mehr eine eigene Identität entwickeln, ne, und sich immer weiter von dem Heimatplaneten Erde entfremden. Und ich meine, was ist da identitätsstiftender als Religion? Ne?
Vielleicht reden wir hier auch über Bürgerkriege in Kolonien selber oder auf Raumstationen, wo vielleicht eben diese Evangelikalen, die vielleicht in God we trust, God bless America, ne, in dem Narrativ einfach rumgereist sind, Asteroiden für sich beansprucht haben, eine Mondbasis für sich beansprucht haben. Und jetzt kommen halt einfach mal Arbeiter aus dem vielleicht südamerikanischen Raum, die aber schon ihre Theologie, ihre Nova Kosmogenese, mein Gott, ich habe damit ein Problem, das auszusprechen, mitbringen und sich dadurch dann aber auch gesellschaftliche Erdbeben ereignen und vielleicht wirklich innerhalb der Kolonien erstmal ein Einigungsprozess entsteht und dadurch erstmal einfach sehr, sehr starke Reibungen sind. Das wäre auch tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt.
Naja, und man kann auch über eine friedliche Koexistenz mit anderen Religionen auch nachdenken. Auch mit Sicherheit wird es in dieser einen Religion auch verschiedene Strömungen geben. Eine, die vielleicht sehr radikal ist.
Ja, cool.
Und das ausbreitet, aber auch eine etwas gesetztere Version, die sagt, naja, im Prinzip wollen wir eigentlich nur alle friedlich zusammenleben, Konsens finden. Aber eine Strömung ist der Meinung, nee, ohne Gewalt geht es nicht. Weil diese Diskussion, die haben wir auch in anderen Kontexten schon. Auch wenn wir nicht über Religion reden, sondern über Glaubensgrundsätze, die beispielsweise auch unsere Umwelt betreffen. Da fragt man sich ja auch immer, wie viel Widerstand und Tatendrang ist denn eigentlich noch legitim? So die Frage machst du da ja auch wieder auf. Ne? Insofern passt das für mich schon. Kann ich mir gut vorstellen.
Sehr cool. Ja, also steckt echt eine Menge drin, was der Theomer, der Autor, ja sozusagen weiterführend mit der Geschichte macht. Das wissen wir ja selber nicht. Ne? Also das sind ja jetzt nur Potenziale, die wir quasi so erkennen. Und ich bin wieder so ein bisschen auch dafür, wir waren jetzt bei der letzten Geschichte ja auch dabei, jetzt geht das ja so langsam los, dass wir so schöne Community-Beiträge bekommen und wir schauen können, passt das in das Götterkomplex-Universum, steckt da genügend drin, dass man auf der Basis eben schöne Geschichten spinnen kann. Das haben wir, finde ich, ja gerade schon wieder festgestellt. Ne? Also unser Gedankenkarussell ist ja wieder voll angeschmissen. Mhm. Und ich mag es halt auch irgendwie, ne? Ich heb da immer meine Hand hoch. Jetzt gerade, wo noch nicht so viel festgelegt ist und wir eben noch so lose an den Zeitstrahlen auch ein bisschen basteln können und diese Dinge in Einklang bringen können, finde ich super spannend, das auch einfach ein Teil des Götterkomplex-Universums werden zu lassen. Setzt natürlich wieder voraus, dass wir auch mit dem Theomer nochmal Kontakt aufnehmen und wenn er das dann eben möchte,
und wir da auch so ein bisschen zueinander finden in Bezug auf den Zeitstrahl und vielleicht, dass man dann irgendwann sagt, okay, ne, wo geht die Geschichte letzten Endes hin, passt das, ist das dann immer noch deckungsgleich? Also wir warten quasi auf Part 2, ne? von dem Zeitstrahl. Aber ich muss echt sagen, also das ist ja genau das, was wir uns gewünscht haben. Hier kommen Bruchstücke, die unser loses Gedankenkonstrukt mit ganz viel Detailreichtum und spannenden Aspekten erweitern. Und das ist eigentlich genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Deswegen von mir aus wieder auch echt Hand hoch. Lass uns gucken, dass wir das irgendwie unterkriegen.
Also ich persönlich würde mich alleine schon deswegen dafür aussprechen, weil ich wünsche mir einen Pluralismus an Gründen, was Konflikte angeht. Mhm. Und ja. verschiedene religiöse Strömungen, so jetzt habe ich es, halte ich für auch zwingend denkbar. Ja, insofern würde ich das, glaube ich, gerne mit reinnehmen wollen. Welche Ausmaße das dann annimmt, das müssen wir mal schauen. Mhm. Ich habe gerade schon eine Idee in Bezug auf meine Geschichte, wie man das vielleicht mit einbinden könnte. Klassische Konflikte, die dort entstehen, vielleicht auch in Familien.
Oha.
Ja,
ja, ja.
Wäre vielleicht auch ein Thema.
Auf jeden Fall ein Thema.
Ja, der klassische Arbeiter, ne, der da irgendwie sagt, ich habe hier mein Leben lang hier geholzt und dann kommt da die Tochter um die Ecke und sagt, ich will jetzt hier die Welt verbessern im Sinne der Nova Kosmogenese und solchen Sachen.
Nee, oder andersrum, du kannst es nicht machen, weil, was habe ich dir beigebracht? Schätze doch das, was du hast und du bist Teil dieser Machenschaften, die unseren erdlichen Vorhof zerstört. So dachte ich vielleicht eher.
Ja, also da steckt ja so viel drin und es wäre ja auch ein bisschen cool, wenn wir grundsätzlich immer irgendwie in den Geschichten halt auch so drin haben. Es gibt halt eben über lange, lange, lange Zeiten, über sehr viel Entwicklung, eben diese Religionsart der Nova Kosmogenese, ne? Aus einfach ein Bestandteil der einiger Kulturen oder gesellschaftlichen Entwicklung ist.
Ja, also ich finde auch, dass man wirklich, dass wir den sehr, sehr gut einbinden können in unseren generellen Götterkomplex-Zeitstrahl. Da habe ich jetzt gerade wenig erkannt, was dem grundsätzlich widersprechen würde. Deswegen plädiere ich dafür, wenn wir mit Theo mehr gesprochen haben und der das auch cool findet, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und es zeigt mir aber auch nochmal, gerade auch durch unsere angeregte Diskussion, was für einen wirklichen Einfluss und auch wirklich einen spannenden Einfluss auch für uns das ganze Thema Religion irgendwie mit sich bringt. Und
total.
Vielleicht ist es eh mal spannend, mal zu überlegen, wie es jetzt ganz konkret so in den nächsten Wochen mit dem Götterkomplex weitergeht. Denn was wir bislang nach der Sommerpause ja gemacht haben, waren eben Geschichten zu erzählen oder Geschichten vorlesen zu lassen, die tatsächlich sogar auch von unserer Community kommen, was uns nach wie vor unglaublich stolz macht. Auch da nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen und auch nochmal die Ermunterung, wenn ihr Lust habt, auch eine Idee habt, irgendetwas beizutragen zum Götterkomplex-Universum. Selbst wenn wir es nicht vorstellen können, weil wir nicht jede Woche vielleicht irgendeine Geschichte vorlesen können, so ja, kommt doch einfach bei uns auf Discord, diskutiert mit, veröffentlicht eure Geschichten da. Wir geben da immer gerne Feedback. Also die Einladung da steht auf jeden Fall. Und wenn ihr das nicht auf Discord tun wollt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail. Die ist auch immer für euch erreichbar. Das ist die info@götterkomplex.de. So, und um jetzt nochmal anzuschließen an mein Ding, was ich eben aufgemacht habe, dass eventuell Religion ein sehr spannendes Thema sein könnte, würde ich vielleicht vorschlagen, beschäftigen wir uns doch in den nächsten, weiß ich nicht wie viel, 1, 2, 3 Folgen mit Religion im Allgemeinen. Niklas, was sagen Sie dazu?
Ich habe den Hut auf, ich kümmere mich. Alles cool.
Das ist schön. Ich wollte auch, also ich finde das auch extrem spannend, weil ich mich damit voraussichtlich nicht beschäftigen muss, sondern ich mich freue, wenn der Niklas das tut. Aber nein, wir haben es häufiger gesagt. Ich habe gerade eben ja auch gesagt, Mensch, ne, je mehr man drüber nachdenkt und wie viel Potenzial das hat und je mehr ich drüber nachdenke, wie viel Religion eigentlich in Science Fiction steckt, Ne? Also, ja, gerade schon Dune angesprochen, aber jetzt kam mir schon wieder Matrix irgendwie mit dem Auserwählten und den ganzen Anspielungen auf Religion.
Star Wars, der Jedi-Kult.
Star Wars, ja sicher, ne? Hier alles auserwählten Geschichten. Da fällt einem ganz schnell irgendwie ein, dass das ja auch ein richtig krass intensives Element von Science Fiction eigentlich ist. Da hätte ich jetzt gerade so im ersten Moment nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt ist der Stein ins Rollen gebracht und ich würde mich wahnsinnig freuen, mit euch mal einmal so auf diese Reise zu gehen und Niklas zu lauschen, wenn er uns ein bisschen etwas über Religion in Science Fiction und religiöse Entstehungsgeschichten erzählt. Und dass wir uns dem Thema erstmal ein bisschen nähern. Ne?
Total. Ich hoffe, also wir haben euch da draußen von den Endgeräten auch ein bisschen Bock gemacht jetzt auf die generelle Thematik. Ja, Religion in Science Fiction, was macht Religion mit Menschen, was verändert es auch an Gesellschaften und hat Religion in der Zukunft überhaupt irgendeine Relevanz? Das ist ja auch eine interessante Frage. Mhm. Otti hat es eben angesprochen, immer mehr Kirchenaustritte verzeichnen wir. Oder ist das nur so eine eindimensionale Sicht oder ist das nur so eine Sicht auf unsere heutige Organisation oder auf die Organisation Katholische Kirche? All das sind Fragen, denen wir uns mal stellen wollen in den nächsten Wochen und vielleicht belassen wir es einfach hier mit diesem kleinen Sneak Peek, mit dieser wirklich tollen Geschichte. Wobei ist keine Geschichte, es ist ein Zeitstrahl, aus der eine ganz wunderbare Geschichte erwachsen kann, beziehungsweise ich bin mir auch relativ sicher, erwachsen wird.
In diesem Sinne, ich glaube, wir haben eine Aufgabe vor der Nase, die nicht ohne ist und wir versuchen das auch so aufzubereiten, dass wir alle auch was damit anfangen können. Das ist schon ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Ich habe es gerade schon zum Eingang gesagt.
Ja, ich kann einfach nur sagen, ja. Ich habe schon ein, zwei Kurzrecherchen mal angestoßen. Huch, ich habe nicht nur die Schweißperlen auf der Stirn, weil es hier sehr heiß ist, sondern auch, weil ich sehr Respekt habe vor der Aufgabe, die vor uns steht. Aber ich habe auch Bock drauf.
Ja.
Ich auch. Ihr Lieben da draußen, wir verabschieden uns in die Nacht. Euch da draußen wünschen wir einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Nachmittag, je nachdem, welche Space-Zeit es gerade ist. Und wir sagen, as usual, Halleluja und
Energie!
As usual, Halleluja.
Amen.